Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Sie hat in Krimis eine Gangsterbraut gespielt und in Arthouse-Produktionen den hohen Ton getroffen. Helen Mirren. Heute wurde die großartige britische Schauspielerin auf der Berlinale mit dem goldenen Ehrenbären für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Früher, ganz früher, wollte sie Theaterschauspielerin werden und auch mal Tänzerin. Und es hat vergleichsweise lange gedauert, bis sie das Kino für sich entdeckt hat.
And it was only really later that I came to understand what an amazing form of storytelling and interaction with an audience film can be.
Die Britin Helen Mirren heute mit dem goldenen Ehrenbären ausgezeichnet. Die Berlinale, ein wichtiges Thema natürlich auch heute hier in Fazit. Außerdem Theater, Uele Becks Unterwerfung in Mülheim und Architektur, eine Rem Koolhaas-Ausstellung im Guggenheim-Museum in New York. Dazu ein Gespräch mit dem FAZ-Feuilleton-Redakteur Niklas Mark, der an der Ausstellung mitgearbeitet hat. Michel Houellebecqs Roman Unterwerfung hat schon eine erstaunlich erfolgreiche Bühnenkarriere gemacht. Eine der ganz starken Aufführungen war die Inszenierung von Karin Bayer mit Edgar Selge am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Jetzt hat das Theater an der Ruhr in Mülheim dieses Stück auf die Bühne gebracht. Houellebecqs Roman von 2015, allerdings mit einem Roman von 1884 verbunden, gegen den Strich des französischen Schriftstellers Joris Karl Huysmans. Der Regisseur Philipp Preuß hat die beiden Stücke szenisch zusammengeschnürt. Michael Lages wird uns nun die Einzelheiten auseinandernehmen. Er ist live zugeschaltet. Herr Lages, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Houellebecqs Roman erzählt aus der Perspektive eines abgehalfterten Intellektuellen, eines Professors für Literatur von einem islamisierten Frankreich. Welche Perspektive steuert denn jetzt der Roman gegen den Strich noch dazu bei?
Also die beiden sind Brüder im Geiste, was den Eskapismus betrifft. Also dieser Huysmans ist ja das Thema von der Hauptfigur François, also das Dissertationsthema, eine Dissertation von 882 Seiten immerhin, die er über diesen längst vergessenen Autor geschrieben hat. Und dieses Gegen den Strich von 1884 ist so ein Rückzugsroman. Ein Mensch steht gegen alles, was um ihn herum ist, sucht die Einsamkeit, sucht in dieser Einsamkeit eine Art Erklärung, Verklärung und Erleuchtung, auch Religion. Und es ist kein Wunder vermutlich, dass Houellebecq seinem François genau diesen Autor als Dissertationsthema beigegeben hat, weil die beiden, die da, also dieser François und dieser Huysmans von 1884, sind sich in ihren Fluchtbewegungen ziemlich ähnlich. Das zeigt diese Aufführung ziemlich klar und deutlich, wie viel die beiden miteinander zu tun haben. Und das ist, glaube ich, sozusagen das zentrale Motiv, die beiden so zusammenzuspannen.
Wobei der François ja auch nach außen geht. Also der ist ja richtig aggressiv auch.
Das tut der Huysmans auch, allerdings auf andere Art und Weise. Der geht zum Beispiel ins Kloster, der geht zu solchen Erweckungsorten, wo er Hoffnung hat, dass da ihm irgendwie ein Sinn ins Leben kommt, nachdem er eigentlich alles, was um ihn herum ist, so sehr hasst. Es ist noch viel klaustrophobischer, glaube ich, eigentlich als das, was bei Houellebecq auch angelegt ist.
Wir sollten gleich über eine Besetzungsidee des Bearbeiters und Regisseurs Philipp Preuß sprechen. Er lässt die Schauspielerin Petra von der Beek und den Schauspieler Felix Römer jeweils beide Hauptrollen spielen. Nach welcher dramaturgischen Idee sind denn diese beiden Partien aufgeteilt? Oder habe ich das falsch verstanden?
Nee, das ist schon völlig richtig. Zu Anfang ist Frau von der Beek der François, also die Houellebecq-Figur, und Felix Römer der Descente, das ist die zentrale Figur bei Huysmans. Leider bei Felix Römer, das ist häufig so auch in der Schaubühne, das ist jemand, der ganz toll Karikatur kann, aber ein bisschen immer so, wie soll man sagen, so rumpelstilzchenmäßig Rollen aufnimmt, und in diesem Fall auch. Also den Herrn Huysmans kriegen wir zu Anfang leider nicht wirklich ernsthaft vorgeführt. Aber mit der Zeit wechseln die beiden die Rollen, also irgendwann wird dann Felix Römer der François und Petra von der Beek wechselt in die Rolle des Descente, stirbt auch in der, und wenn dann tatsächlich diese Huysmans-Figur raus ist aus dem Spiel, dann ist es leider nur noch Houellebecq, und dann kommt diese ganze Islamismus-Frankreich-Unterwerfungsgeschichte, die wie immer schon ziemlich bescheuert war, fand ich, die es auch immer noch ist. Aber in der Mischung von beiden ist zumindest sozusagen die Bewegung, die diese Figuren machen, deutlicher zu spüren, als wenn man nur den Houellebecq allein spielen würde.
Um mal einen kleinen Eindruck von der Aufführung zu bekommen, hören wir hier einfach mal einen Szenenausschnitt.
Was irgendwas verändert, ne? Aber ich sehe nicht was.
Die Vorhänge.
Hübsch. Sehr hübsch. Aber du hattest ja schon immer einen guten Geschmack. Also, für ein Macho. Stört dich doch nicht, wenn ich sage, dass du ein Macho bist, oder?
Ich weiß nicht. Vielleicht stimmt's ja. Ich bin wohl wirklich so eine Art Macho. Ich hielt es eigentlich nie für eine gute Idee, Frauen das Wahlrecht zu geben.
Ein guter Geschmack für einen Macho. Wer spricht da mit wem?
Das ist noch Peter von der Beek, als François, der den Frauen da kein Wahlrecht zugestehen wollte. Und Miriam, seine junge Freundin, zeitweilig immer mal wieder Freundin, die dann nach Israel geht, was ja einer der zentralen Beweggründe ist, warum diese Figur François so vollständig abstürzt. Das ist die junge Nina Wolf, eine sehr vielversprechende junge Schauspielerin. Ich glaube, dass die beiden die Rollen wechseln, also der Mann in die Frau den Mann zu Anfang spielt und hinterher den anderen Mann, das hat einfach damit zu tun, sonst hätte man wirklich nur Männer auf der Bühne. Und wenn man mit diesem Roman und beiden Romanen etwas anfangen will, dann muss man natürlich Männerrollen hinterfragen, speziell bei Uelbeck noch viel stärker als bei Hüßmann. Und da ist es ganz vernünftig, wenn man eine von den beiden zentralen Rollen dann weiblich besetzt mit einer älteren Schauspielerin, die aber außerordentlich tough und geradeaus durch diesen Abend geht.
Ramallah Aubrecht hat die Bühne gebaut. Beschreiben Sie doch ein bisschen, was Sie da gesehen haben.
Das ist eine wunderschöne Bühne, die den Nachteil hat, dass die O-Töne so ein bisschen, sagen wir mal, unterqualitativ klingen. Es ist die Bühne selbst, also wir sind alle auf der Bühne und auf der Bühne zentral ist eine lange Tafel aufgebaut, an der wir und eine nennenswerte Zahl von den Schauspielern sitzen und Gläser vor sich stehen haben. Es geht auch immer so ein Maître de Cérémonie, geht immer rum und tut so, als würde er Wein eingießen. Das ist ein wunderschöner Raum, der sehr intim wird, gerade dadurch, dass wir immer so alle, dass wir ziemlich viele alle so aufeinander hocken und uns diese Geschichten, diese Verstellungen, diese Verstörungen der Figuren deutlich näher kommen, als wenn wir im Saal sitzen würden und das Ganze auf der Bühne stattfinden. Das ist eine wunderschöne Idee, die leider eben ein bisschen ausgekontert wird dadurch, dass das Ensemble nicht alle auf der Höhe ist. Hab schon erwähnt, Felix Römer ist im ersten Teil wirklich ein bisschen schwer zu ertragen, im zweiten als François deutlich besser und diese Petra von der Beek übertrifft ihn wirklich ohne Mühe. Ja. Der Rest des Ensembles sehr konzentriert auf die doppelte Geschichte, die immer erzählt werden muss, mit Musik dazu. Also ein Abend, der uns beides nahe bringt und gleichzeitig sozusagen die Überschneidungen und Kontraste zwischen beiden Geschichten sehr eindrücklich erzählt.
Zwei Romane, ein Theaterabend, Uellebecks Unterwerfung und Uesmanns Gegen den Strich. Am Theater an der Ruhr in Mülheim, inszeniert von Philipp Preuß, rezensiert von Michael Lages. Herr Lages, Dankeschön.
Gern geschehen.
Die Berlinale. Über einen taiwanesischen Film wollen wir jetzt sprechen, der im Wettbewerb gelaufen ist. Days. Der Regisseur Tsai Ming-liang hat einen Film fast ohne Dialoge gedreht. Jörg Taschmann, erzählt denn der Film auch fast ohne Worte sowas wie eine Geschichte?
Also ganz am Anfang haben im Saal alle noch gelacht, wie dann im Vorspann stand, dass die wenigen Dialoge absichtlich nicht untertitelt sind. Wir verstanden dann sehr schnell, warum. Weil es geht dann erstmal minutenlang los mit einer Fixeinstellung eines Mannes, der auf einem Stuhl sitzt und auf ein Dach prasselt der Regen ein. Dann gibt es einen Schnitt. Derselbe Mann liegt in einer Art Badewanne, aber mit irgendwelchen Stufen. Also und dann gibt es wieder einen Schnitt und dann sehen wir plötzlich die Totale einer Landschaft. Und so geht das etwa eine Stunde lang. Wir sehen fixe Einstellungen, meistens Totale. Irgendwann kommt noch ein zweiter Mann hinzu, der irgendwelche Vorrichtungen wie Kochen in einer kleinen Bude verrichtet. Und man ist schwerst gelangweilt, weil was anderes ist es nicht. Auf die Uhr gucken bringt auch nichts. Die sind elendig lang, diese Einstellungen. Man fragt sich, was soll das? Dann irgendwann treffen diese beiden Männer in einem Hotelzimmer aufeinander. Der Jüngere massiert den Älteren und dabei kommt es dann eben zum Sex. Und dann geht das Licht aus in dem Hotel, wie beide das Hotelzimmer verlassen. Und man denkt sich erleichtert, jetzt ist der Film vorbei. Aber nein, dann geht es noch eine halbe Stunde weiter.
Eine halbe Stunde, aber nicht im Dunkel dann.
Nicht im Dunkeln, nein.
Hat sie denn dieses entschleunigte Kino, so wie Sie es beschreiben, Herr Taschmann, hat sie das überzeugt mit diesen doch wahrscheinlich wohl durchkomponierten Bildern?
Also die Bilder sind natürlich ganz, ganz schön, bloß man sieht sich halt auch wahnsinnig schnell satt, sind ja Fixeinstellungen, da passiert ja kaum was. Da gut, dann gibt es Einstellungen vom Markt, da laufen dann mal Leute durchs Bild, aber irgendwann wird das auch redundant. Und so als Meditation ist das vielleicht ganz gut zu gebrauchen, weil ja eigentlich gar nichts passiert. Also man kann ja da hineinprojizieren, was man will. Aber ehrlich gesagt habe ich mir wirklich die Sinnfrage bei dem Film gestellt. Wenn es jetzt nur darum ging, mal zu zeigen in einem taiwanesischen Film, dass zwei Männer Sex haben, dann hätte es auch ein Kurzfilm sein können. Der wäre dann auch irgendwie berührender und packender gewesen. Eine positive Sache muss ich aber sagen, das ist diese Liebe zwischen diesen beiden Männern. Dieser Sex, der ist sehr behutsam und sehr zärtlich gefilmt. Also das ist das Positivste, was ich diesem Film abbringen kann.
Bei so einem Extremfilm lohnt doch auch noch mal eine ganz kurze Nachfrage nach der Publikumsreaktion. Wie haben die denn reagiert? Gelangweilt?
Nun sehe ich ja immer nur diese unterkühlten Pressevorführungen, wo ja wenig Echo ist. Es gab dann viele Leute, die gegangen sind, aber die meisten blieben. Und die, die dann bleiben, gaben verhaltenen Beifall.
Über einen zweiten Film wollen wir sprechen, der allerdings nicht im Wettbewerb, sondern im Programm Berlinale Gala gelaufen ist. Charlatan, der polnischen Regisseurin Agnieszka Holland. Im Mittelpunkt des Films, Herr Taschmann, steht ein Wunderheiler. Gibt es für diese Figur ein historisches Vorbild?
Ja, und zwar heißt der Jan Mikulaschek, der heißt auch im Film so. Der Film sagt dann im Abspann, er sei locker an wahren Ereignissen angelehnt. Was wir aber erfahren ist, dass dieser Mann eben so erfolgreich war in einem kleinen tschechischen Dorf in Rokycany, dass da hunderte von Leuten täglich waren. Und was er machte, er war ein sogenannter Urinheiler. Das heißt, jeder musste sein Urin mitbringen, dann hielt er den ins Licht und konnte anhand der Färbung und so weiter genau bestimmen, ob jemand ein Nierenleiden hatte oder unfruchtbar war und. Und dann hatte er 4 Sorten Tee, die verschrieben wurden. In Ausnahmefällen wurde dann auch mal eine Spezialmischung verabreicht und damit war er sehr, sehr erfolgreich. Und das schon in den 30er Jahren, dann ist ja die Tschechoslowakei von den Deutschen besetzt worden. Dann hat er wohl auch Nazi-Größen wie Bormann geheilt oder zumindest behandelt. Und dieser Film setzt jetzt praktisch einem Stalinismus in den 50er Jahren und die Kommunisten können mit diesem Wunderheiler plötzlich nichts mehr anfangen und kerkern ihn ein.
Im vergangenen Jahr hat Agnieszka Holland in dem Film Mr. Jones mit dem Stalinismus abgerechnet. Die Produktion damals, die ist nicht besonders positiv aufgenommen worden. Wird die polnische Regisseurin jetzt auf mehr Resonanz stoßen? Ist der Film irgendwie ja besser?
Also Mr. Jones, den ich ja hier auch vor einem Jahr besprochen hatte, hatte einfach auch das Problem, dass er eine englischsprachige Produktion war, die dann aber eigentlich in der Sowjetunion spielte, aber kaum jemand sprach Russisch oder Ukrainisch, weil es dann auch in der Ukraine spielte. Und der Film war einfach auch eine historische Fälschung, das muss man ganz klar sagen. Mittlerweile hat Agnieszka Holland aus diesem Film 29 Minuten herausgeschnitten und er kommt jetzt zum Beispiel in Frankreich in die Kinos. In Deutschland hat er gar keinen Verleih, der wird wahrscheinlich hier nie zu sehen sein. Aber um jetzt auf den aktuellen Film Charlatan zurückzukommen, der ist immerhin auf Tschechisch gedreht und da hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, auch weil Ivan Trojan, einer der besten tschechischen Schauspieler, überhaupt die Hauptrolle spielt und der ist genial in dem Film als Wunderheiler. Da hatte ich irgendwie gedacht, vielleicht findet sie zu ihrer Form zurück. Und am Anfang hat mir der Film auch ganz gut gefallen, aber dann gibt es eine Rückblende nach der anderen, die so ein bisschen erklärt, wo dieser Wunderheiler herkommt, was seine Traumata sind. Dann wird eine homosexuelle Liebesgeschichte eingebaut, von der man annehmen muss, dass sie nicht stattgefunden hat, weil so wie das inszeniert ist, ist das ziemlich unmöglich, dass das in der Zeit so stattgefunden haben kann. Und wie gesagt, er basiert ja auch nur lose auf wahren Begebenheiten. Und man spürt die ganze Zeit die Art und Weise, wie sie ihn darstellt, da stimmt irgendwas nicht. Und das ist auch wieder so klischeehaft, wenn es um den Stalinismus geht oder kurz auch um die deutsche Besatzung. Man sieht den Bösewicht dann einfach schon von der Physiognomie an, wie böse und wie abgrundtief gewalttätig sie sind. Und das ist einfach nicht subtil, was Agnieszka Holland da macht. Und das ist schade, weil eigentlich die Geschichte dieses Wunderheilers spannend ist. Und ich traf danach einen tschechischen Kollegen und fragte ihn, sag mal, hat es den gegeben und wie war der? Und dann sagte er nur zu mir, also sein Leben war interessanter als das, was im Film gezeigt wurde.
Charlatan von Agnieszka Holland in der Reihe Berlinale Gala. Jörg Taschmann, Dankeschön. Die westliche Kunstwelt war ziemlich verdutzt, als im vergangenen Jahr die neuen Leiterinnen und Leiter der Documenta 15 bekannt gegeben wurden. Juan Grupa, kaum jemand hatte den Namen gehört, geschweige denn Arbeiten der Gruppe gesehen. 2022 wird das indonesische Künstlerkollektiv die wichtigste Kunstausstellung der Welt leiten. Hierzulande kennen nur Experten diese Initiative. In Südostasien allerdings gehört sie zu den wichtigsten Künstlergruppen. Der feste Kern von Juan Grupa besteht aus 10 Mitgliedern, Architekten, Künstlern, Grafikern und Musikern. Im Rahmen der Berlinale Talents, der Networking-Plattform der Berlinale Film, der Berliner Filmfestspiele, in diesem Rahmen war jetzt Mirwan Andan von Juan Grupa zu Gast. Art to live in, hang out with Juan Grupa, hieß diese Veranstaltung. Simone Reber hat mit Juan Grupa abgehangen.
Since we are hanging out, so anyone just can comment, say something, asking, and then it's very open.
Das Publikum ist tief in die Sitzsäcke gesunken oder richtet sich kerzengerade von Papphockern auf. Mirvan Andan hält einen blauen Schaumstoffwürfel in der Hand, in dem ein Mikrofon versenkt ist, und wirft ihn durch die Luft zu den Zuhörerinnen und Zuhörern, die Fragen oder Anmerkungen haben. Die gemütliche Veranstaltung im Rahmen der Berlinale Talents führt vor Augen, wie das Kollektiv arbeitet. To hang out, gemeinsam abhängen, lautet das Prinzip von Ruan Grupa. Die Künstlerinitiative hat sich im Jahr 2000 in Jakarta gegründet, 2 Jahre nach dem Sturz des Diktators Suharto. In der neuen Offenheit, sagt Mirvan Andan, wollten alle etwas machen.
The openness was in the air and everyone want to really have something to do or something to show.
Ruan Grupa startete in einem angemieteten Wohnhaus. Die Ideen entstanden in gemeinsamen Gesprächen. Die Gruppe organisierte Musikfestivals, entwickelte ein mobiles Kino, das auf einem Moped über die Dörfer fährt, eröffnete eine Galerie, in der die Künstler selbst ihre Werke verkaufen können, und gründete schließlich gemeinsam mit 2 anderen Initiativen die Good School. In einer ehemaligen Sporthalle entstand eine alternative Kunstschule, in der die Studentinnen und Studenten kollektives Arbeiten lernen. Die Vielfalt Indonesiens spiegelt sich auch in der Zusammensetzung von Ruan Grupa wider, sagt Mirvan Andan.
Wir sind sehr vielfältig. In Indonesien gibt es 6 offizielle Religionen: Islam, Protestantismus, Katholizismus, Hinduismus, Buddhismus und Konfuzianismus. Jetzt hat die Jokowi-Regierung auch den traditionellen Glauben Indonesiens anerkannt. Wir kommen aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen und deshalb lernen wir, einander wertzuschätzen.
Mirvan Andan hat Politologie und französische Literatur studiert. Er betreibt eine Buchhandlung und übernimmt für Ruan Grupa die Recherche. Wie die Gruppe mit eigenen Konflikten umgehe, will eine Zuhörerin aus China wissen. Konflikte, antwortet Mirvan Andan, werden überschätzt.
Konflikte gibt es überall, sie werden dramatisiert. Wir finden immer andere Wege, zum Beispiel Kochen oder Karaoke. So gehen wir mit unseren Konflikten um. Ich bin sicher, dass wir eigentlich alle Konflikte hassen. Sie vermindern die Qualität unseres Menschseins, unserer Menschlichkeit.
Überraschend war die Information, dass nur ein einziges Mitglied von Ruan Grupa die Documenta je gesehen hat. Aber, relativiert Mirvan Andan die Aussage später, wir kennen die Documenta als Institution natürlich.
Wir haben das lange diskutiert. Und als wir dann ausgewählt wurden, haben wir gesagt, okay, wir machen das.
Jetzt will Ruan Grupa auch die Documenta aus dem Prinzip des Abhängens heraus entwickeln. Die Gruppe war vor Ort und hat sich Museen, Cafés und andere Treffpunkte angeschaut. Lumbung lautet ihr Konzept für Kassel. Lumbung bezeichnet eigentlich die Reisscheune in einem Dorf. Mirvan Andan übersetzt es mit ein gemeinsamer Topf.
Lumbung is a collective pot.
Das ist ein Weg, um gemeinsam zu überleben. Wir übertragen dieses Konzept auf die Documenta auf zweierlei Art. Zum einen wollen wir Künstlerkollektive aus der ganzen Welt zu einer Institution vereinen. Und zum anderen organisieren wir eine Ausstellung. Uns interessiert weniger das Riesending, dass man mit Händen greifen kann. Lieber kleine und viele Initiativen.
Für ergebnisorientierte Zuhörer klingt das noch etwas vage. Ruan Grupa scheint alle Zeit der Welt zu haben. Aber möglicherweise entsteht in Kassel der Reiz gerade aus dem Zusammenprall eines formlosen Gedankenaustauschs mit der traditionellen Organisation der Großausstellung. Mirvan Andan hat 1 Jahr Deutsch auf dem islamischen Internat gelernt und bewundert die Struktur der Grammatik.
In der deutschen Gesellschaft, das habe ich über die Sprache gelernt, ist alles sehr strukturiert. Die Geschlechter, regelmäßige und unregelmäßige Verben. Aber das Beste ist, es gibt immer eine Ausnahme. Die Ausnahme ist für mich ein sehr starkes Konzept.
Ein bisschen globales Netzwerk, ein bisschen WG-Küche. Die nächste Documenta wird wohl den Fokus verschieben. Weg von den westlichen Kunstheroen hin zu vielfältigen Verknüpfungen. Und das alles mit hinreißender Gelassenheit. Beim Abhängen mit Ruan Grupa wird die aufregendste Erfahrung in Kassel möglicherweise der großzügige Umgang mit Zeit werden.
Art to Live In, das Künstlerkollektiv Ruan Grupa bei der Berlinale, Simone Reber berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Thomas Jädecke.
Roman Polanski nimmt morgen nicht an der Verleihung des französischen Filmpreises César teil. Der 86-jährige Regisseur begründete seine Entscheidung mit angekündigten Protesten von Frauen. Gegen Polanski gibt es neue Vergewaltigungsvorwürfe. Sein Film J'accuse, auf Deutsch Intrige, wurde 12-mal für den César nominiert. Aus Paris, Sabine Wachs.
Bereits seit der Nacht zum Mittwoch hängen in Paris Plakate, die die 12-fache Nominierung von Roman Polanskis Film J'accuse für die französischen Filmpreise César anprangern. Die César der Schande ist nur ein Slogan unter vielen. Seit die 12-fache Nominierung von Polanskis Film Mitte Januar bekannt wurde, steht vor allem auch die Académie des César in der Kritik. Unter anderem auch wegen der Kontroverse um die Polanski-Nominierungen war das Präsidium der César Mitte Februar geschlossen zurückgetreten. Zudem werfen französische Filmschaffende der Académie des César Intransparenz bei ihren Entscheidungen vor. Nach der Preisverleihung am Freitag wollen sich die Académie des César und ihre Führung neu aufstellen.
Bob Geldof sagt ein Konzert wegen des Coronavirus ab. Während Innenminister Seehofer und Gesundheitsminister Spahn im Krisenstab der Bundesregierung noch darüber beraten, ob es besser wäre, die internationale Tourismusbörse wegen des ansteckenden Coronavirus abzusagen, hat der 68-jährige Bob Geldof schon gehandelt. Der irische Musiker kommt nicht zur 22. Magdeburger Rockgala, weil ihm das Ansteckungsrisiko zu hoch sei, ließ er über sein Management ausrichten. Daraufhin wurde der gesamte Abend mit mehreren Bands, der laut Veranstalter bereits ausverkauft war, abgesagt. Die Kosten für die 2500 Eintrittskarten werden den Fans erstattet, schreibt die Magdeburger Volksstimme. Wegen der steigenden Erlöse beim Audio-Streaming hat die deutsche Musikindustrie ihre jahrelange Krise hinter sich gelassen. Nach den letzten beiden noch leicht rückläufigen Jahren erzielte die Branche im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von 8,2% auf gut 1,6 Milliarden Euro. Nach Angaben des Bundesverbandes Musikindustrie kommt Audio-Streaming mittlerweile auf einen Anteil von rund 55% am Gesamtumsatz. Die klassischen Tonträger fallen weiter zurück. Die CD hatte noch 29% Marktanteil, Vinyl erreichte 4,9%.
Die Kulturnachrichten waren das von Thomas Jädecke. Etwa 2% der Erde bedecken Städte, der Rest 98% nicht städtischer Raum, Landschaft, Natur, Meer. Also keine Stadt und also auch fast keine Architektur. Und genau von diesem Raum auf der Erde handelt eine Ausstellung im Guggenheim-Museum in New York, mittendrin im großstädtischen Leben an der Fifth Avenue. Im Mittelpunkt der Ausstellung die Gedanken, Ideen, Überzeugungen des niederländischen Architekten Rem Koolhaas. Niklas Mark ist FAZ-Redakteur und Architekturfachmann, Gastprofessor in Frankfurt und an der Harvard University. Er hat an der Konzeption dieser Ausstellung mitgearbeitet und ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Mark, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Countryside of the Future, das ist der Titel der Ausstellung und das ist ja eine starke Setzung, eine Behauptung. Die Landschaft hat eine zentrale Bedeutung für die Zukunft. Wie kann man denn diese Behauptung begründen?
Na, zunächst mal ist es erstmal der Versuch, einen vergessenen Raum wieder ins Rampenlicht zu rücken. Denn Urbanisten, Architekten, auch Politiker haben in den vergangenen 40 Jahren sich fast ausschließlich um die Stadt gekümmert. Und wenn Sie in eine Architekturbuchhandlung gehen oder auch schauen, was wo gebaut wird, dann sieht man, dass ein Großteil aller Architekten sich auf die Frage konzentriert, wie kann man die Städte der Zukunft smarter, ökologischer, besser, lebenswerter machen. Das sind wichtige Fragen, aber tatsächlich haben wir festgestellt in den Vorbereitungen dieser Ausstellung, dass fast alle Zukunftsszenarien immer davon handeln, wie werden wir in den Städten leben, so als ob das eine anthropologische Konstante wäre, dass alle Menschen immer in die Städte ziehen und sich dort ballen. Und dann haben wir festgestellt, dass während wir eigentlich relativ genau wissen, was mit den Städten passieren wird und auch muss, ja, dass man die Abgase verringert, dass man ökologischer baut, dass man versucht, mehr Grün in die Städte zu bringen. Das ist eigentlich relativ klar. Haben wir festgestellt, dass man überhaupt nicht weiß, was auf dem Land passiert, und zwar demografisch, ökologisch. Und dass sich gleichzeitig, wenn man dann mal aufs Land fährt, von dem wir ja alle so eine Traumvorstellung haben, ja, als gerade als Städter, man fährt aufs Land, um sich da zu erholen, und dann ist man sauer, wenn da doch Autobahnen sind und wenn es soziale Ärgernisse dort gibt. Aber alle haben eigentlich eine eher romantische Vorstellung vom Land oder eine vollkommen dystopische Vorstellung vom Land. Das sind die beiden Möglichkeiten. Deswegen war die Ausstellung ein Versuch, zunächst mal eine wissenschaftliche Basis zu schaffen dafür, was da eigentlich passiert herauszufinden, was passiert auf dem Land, was sind die großen Herausforderungen. Und dann ist eben die These dieser Ausstellung, die sich daraus ergeben hatte, ist, dass wir sagen, wenn man die aktuelle Situation in verschiedenen Ländern, so unterschiedlich die ist, verstehen will und wenn man die Zukunft verstehen will, muss man eher das Land angucken als die Stadt.
Es gibt eine Landflucht weltweit in die Stadt hinein und Sie sagen jetzt gerade sozusagen, die Aufmerksamkeit muss in die andere Richtung gehen.
Das stimmt. Und auch gerade das Wort Landflucht ist natürlich ein schönes Wort. Das klingt so, als ob man auf dem Land sitzt und da fliehen möchte, weil es so furchtbar ist. Die meisten Menschen, gerade auch außerhalb Europas, ziehen ja nicht in die Städte, weil sie davon träumen, dass die Stadt so schön ist, sondern die gehen in die Städte aus wirtschaftlicher Not. Und dann sehen wir ja, dass in der Stadt die Situation auch nicht rosig ist für alle. Und die Vorstellung, dass die Stadt ein Ort der Freiheit ist, in dem man experimentieren kann, in dem jeder mehr er selbst sein kann als in der erstickenden Enge des Dorfs, ist ja eine Vorstellung eher aus den Romanen des 19. Jahrhunderts. Nur jetzt haben wir natürlich eine Situation, wo durch enorme Mietkosten, Lebenshaltungskosten viele Menschen in der Stadt eben kein freies, schönes, entspanntes, selbstbestimmtes Leben mehr führen, sondern unter enormem Druck sind, während die Dörfer leer stehen. Und da ist eine der vielen Fragen dieser Ausstellung, kann man diese Disbalance, dass wir sehr schöne Dörfer haben, in denen aber keiner mehr leben kann und Städte haben, die sich komplett überfüllen, kann man daraus was machen?
Lassen Sie uns das mal konkret werden, Herr Mark. Sie sind Gastprofessor auch an der Harvard University, ich hatte das schon gesagt. Und da haben Sie Ihre Studierenden mit eingespannt bei diesem Projekt. Was haben Sie da gemacht?
Wir haben erstmal sehr viele Reisen unternommen und haben geschaut, was finden wir eigentlich auf dem Land für Phänomene und Typologien. Zum Beispiel war eine Gruppe der Studenten in Russland und hat festgestellt, dass dort sich der Klimawandel viel dramatischer natürlich auf dem Land abbildet als in jeder Stadt der Erde. Da schmelzen Flächen von der Größe ja halb Europas unter dem Einfluss des Klimawandels, der Permafrost taut und werden unbewohnbar. Und die Studenten haben dort dann eben mit Experten zusammen Strategien entwickelt und dargestellt, auch in der Ausstellung, wie man mit den tauenden Permafrostböden umgehen könnte, um da eine ökologische Katastrophe zu verhindern. Wir haben mit einer Gruppe von Studenten, die ich betreut habe, italienische Dörfer besucht, die leer standen, wo nur noch wenige Menschen lebten und die zusammen mit Geflüchteten, die dort in der Nähe gestrandet sind, wieder aufgebaut wurden. Und da stellte sich fest, das ist eines der positiven Beispiele der Ausstellung, dass tatsächlich die Ankunft der Flüchtlinge dort dazu geführt hat, dass ganze Landstriche wieder aufgebaut wurden, Bäckereien wieder eröffnet wurden, Betriebe wieder eröffnet wurden, sogar neue Produkte entstanden sind. Also ein Töpfer aus Eritrea fängt an, mit einem italienischen 80-jährigen Töpfer neue Formen von Geschirr zu entwickeln. Es entstehen neue Formen von Mode. Und das ist eigentlich ein relativ positives Beispiel dafür, was auf dem Land passiert und wie auch Dinge, wo die städtische Skepsis immer sagt, das wird aber Probleme schaffen, dazu führt, dass das ganz neue Lebensmodelle auch ausprobiert werden können.
Sie können total spannend davon berichten, Herr Mark. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das, was Sie erzählen, wie kann man das in einer Ausstellung darstellen?
Das Ziel der Ausstellung ist zu sagen, das Land ist ein Raum, der, so wie die Stadt es früher auch einmal war, ein Raum geworden ist, in dem sehr große Experimente stattfinden, in dem man auch frei von den Zwängen, die das Stadtleben mit sich bringt, neue Lebensformen, neue Technologien ausprobieren kann. Das heißt, wir wollen das Land darstellen als einen Ort, wo technologisch, aber auch sozial, aber auch ökologisch experimentiert wird und gearbeitet wird an der Zukunft des Planeten. Und wir finden von Gebäudetypologien wie Server Farms, die größer sind als jedes Hochhaus, nur halt flach liegen, wo die gesamten Daten unserer Gegenwart gespeichert werden, bis hin zu neuen revolutionären Art ohne Pestizide, neuen Anpflanzungsformen, neue Form der Landwirtschaft auszuprobieren. Die radikalsten und interessantesten Experimente in jedem Feld, Technologie, Soziales, Ökologie auf dem Land und nicht in der Stadt.
Sie haben mit Rem Koolhaas zusammengearbeitet. Haben Sie da Ihre Ideen eingebracht oder hat da jeder so ein bisschen seinen Acker bestellt, also, um im Bild zu bleiben?
Rem Koolhaas ist eigentlich der Koordinator von 6 bis 8 Teams, die in Chile, in Afrika, in Europa, in China gearbeitet haben. Er selbst ist ja bekannt als ein Urbanist der ersten Stunde, der im Prinzip 60er und 70er Jahre Urbanistik. Er hat die heutige Stadt sozusagen als erster theoretisiert, entscheidend mitgeprägt. Und es war für viele, glaube ich, eine Überraschung, dass Rem Koolhaas sich jetzt dem Land zuwendet, nachdem er eigentlich der Theoretiker der Megacity, der Superurbanismus war. Aber auch er hat eben das Gefühl, dass die Stadt auch in ihrer neuesten Ausprägung, die Smart City, eher eine autoritäre Kontrollversion mit sich bringt, in China wie in Amerika, und dass Europa und Afrika zum Beispiel ein anderes Narrativ entwickeln könnten, wo Stadt und Land nicht mehr als Gegensätze gedacht werden, sondern zusammen eine dritte Form der Freiheit und Selbstbestimmung gegen diese autoritären Zugriffe auf die Bürger ermöglichen könnte.
Im Kern ein hochpolitisches Thema, eine hochpolitische Ausstellung. Warum diese Ausstellung an einem Ort, der normalerweise der Kunst vorbehalten ist, in diesem genialen Gebäude, Guggenheim Museum von Frank Lloyd Wright?
Das Interessante ist, dass es Überschneidungen gibt. Das ist keine Kunstausstellung, es ist keine Architekturausstellung, es ist eine Ausstellung, die eher soziologisch, ja fast journalistisch an die großen Themen der Gegenwart.
Mit Schautafeln zum Beispiel auch.
Ja, oder? Schautafeln, aber viele Fallbeispiele. Das heißt, man bekommt diese Geschichten zu Globalisierung, zur demografischen Entwicklung der Welt in Geschichten aufgelöst. Man kann dieses Band, was sich da nach oben windet in dem Museum, fast wie eine Zeitung lesen, einen Gang durch Geschichten. Es gibt aber auch Bezüge zur Kunst natürlich, die den Ort auch irgendwo mit rechtfertigen und neu aktivieren. Zum Beispiel hat ein Künstler aus Belgien, das ist eine, finde ich, der schönsten Geschichten, die die Ausstellung erzählt, ein Künstler aus Belgien hat zusammen mit dem Verbund der Kunsthandwerker von Marokko sich zusammengesetzt und hat gesagt, wenn die Chinesen jetzt das Land überschwemmen mit Elektrorollern, Motorrädern mit Elektroantrieb, dann müssen wir nicht tatenlos zusehen, wie Afrika mit diesen Produkten quasi überschwemmt wird. Die Kunsthandwerker können auch einen Elektroroller bauen. Und das sind ein paar hunderttausend. Und die haben eine Bauanleitung im Internet. Und mit der Bauanleitung im Internet kann jeder ein Majuba Motorcycle bauen. Und das ist dann gleichzeitig ein lokal auf dem Land zusammengeschraubtes Objekt. Gleichzeitig aber ein globales Produkt, was jeder Marokkaner kennt. Das heißt, was da entsteht, ist auch eine neue Wirtschaftstheorie, die dieser Künstler angezettelt hat. Der sagt eben, die scheinbar alte, scheinbar nostalgische Form, etwas zu bauen im Kunsthandwerkerbetrieb, kann, wenn man alle Handwerker vernetzt über Internet, eine Gigafabrik sein, die größer ist als jede große Gigafabrik, wie wir sie kennen. Das heißt, da wären die Kategorien hier Kunsthandwerk, das Land, das Nostalgische, das Alte, dort die Stadt, die Megafabrik, China, die Zukunft, ausgehebelt zugunsten eines neuen, viel ökologischeren, ökonomisch viel sinnvolleren Modells. Man findet gerade in Afrika sehr hoffnungsvolle, sehr ermutigende Tendenzen, wo das Land eben nicht der Raum von gestern ist, sondern eher der Raum von morgen und ein Experimentierfeld für die Formen und Bedürfnisse der Zukunft.
Countryside, The Future im Guggenheim Museum in New York. Mitgearbeitet an der Ausstellung hat Niklas Mark, FAZ-Feuilleton-Redakteur. Herr Mark, Dankeschön.
Bitte sehr.
Bislang liegt das Käthe-Kollwitz-Museum in Berlin wenige Meter vom Kuhdamm entfernt in der Fasanenstraße. Nachbarn sind das Literaturhaus und das bekannte Auktionshaus Griesebach. Getragen wird dieses Museum von einem privaten Trägerverein. Doch dem Museum wurde gekündigt, es muss diesen so zentralen Ort verlassen. Nach langem Hin und Her und kulturpolitischem Zickzack und Hickhack wurde ein neuer Standort gefunden, der Theaterbau des Schlosses Charlottenburg. Ab April 2022 soll es dort losgehen. Heute nun hat die Direktorin des Museums, Josefine Gabler, diesen Ort der Presse vorgestellt. Sie ist zu mir ins Studio gekommen. Frau Gabler, guten Abend.
Guten Abend.
Ihre Vorgängerin Iris Berndt hat für den bisherigen, den alten Standort gekämpft, vergeblich. Sie sind seit 2018 im Amt. Haben Sie denn diese Diskussion ja erlebt mit aller Schärfe oder mit einer gewissen Gelassenheit?
Ich habe die Diskussion aus Bayern, meinem damaligen Lebensmittelpunkt, verfolgt, aber natürlich die ganze Schärfe nicht mitbekommen. Aber im Gegensatz zu meiner Vorgängerin habe ich es nicht bedauert, nicht wirklich bedauert, dass das Käthe-Kollwitz-Museum den angestammten Gründungsstandort in der Fasanenstraße verlassen muss.
Sie haben es nicht bedauert, weil Sie jetzt eine wirklich gute Alternative auch gefunden haben.
Natürlich haben wir jetzt das große Glück, eine wunderbare Alternative gefunden zu haben. Aber wenn man sich das Haus anschaut, in dem das Museum seit seiner Gründung untergebracht ist, dann muss man einfach feststellen, es entspricht nicht mehr dem heutigen Museumsstandard. Die Ansprüche auch der Besucher sind einfach andere geworden. Wir sind nicht barrierefrei, es gibt keinen Fahrstuhl. Wir haben ganz schwierige Lagerbedingungen. Also es ist schwer, ein modernes Museum in diesem Gebäude zu führen. Und von daher ist es eine Chance, dass wir den Standort wechseln.
Sie sehen es positiv.
Ich sehe es unbedingt positiv.
Weil die Vorgeschichte war ja so, dass dieses Haus verkauft werden sollte, um Geld zu haben für ein Exilmuseum. Also ein Museum soll irgendwie beschädigt werden, dadurch, dass ein anderes entstehen kann. Das ist eine typisch Berliner, ja, was ich gesagt habe, so ein bisschen Hickhack und Zickzack.
Ja, wobei vom Verkauf des Hauses war nicht die Rede, sondern es war die Rede davon, dass das Exilmuseum an unsere Stelle in die Fasanenstraße gehen wird, das in Gründung befindliche Exilmuseum. Das ist relativ schnell dann auch ad acta gelegt worden, weil auch ein Exilmuseum an diesem Standort, der unter Denkmalschutz steht, eben keine Museumsbedingungen schaffen kann, so wie sie heute benötigt werden.
So, jetzt müssen wir aber natürlich über den neuen Standort sprechen, Frau Gabler. Was ist denn für diesen neuen Standort ausschlaggebend gewesen? Sie hatten mehrere Möglichkeiten, haben im Laufe der Zeit auch mehrere Standorte ausprobiert. Warum ist der jetzt so überzeugend?
Es ging bei der Standortsuche, also bei der Gegend, wo wir hinwollen, darum, dass wir für unsere auswärtigen Besucher gut angebunden sind, dass wir interessante Nachbarn haben, die gerade unsere auswärtigen Besucher dann auch interessieren und wo sie mit hingehen können. Das ist das eine gewesen.
Die interessanten Nachbarn sind zum Beispiel die Sammlung Berggrün.
Die Sammlung Berggrün, Schaaf-Gerstenberg, Bröhan-Museum und dann natürlich auch das Schloss Charlottenburg mit seinem wunderbaren Schlosspark.
Käthe Kollwitz, die sozialkritischen Arbeiten von ihr, Zeichnungen, Grafiken, Plastiken. Welche Möglichkeiten haben Sie zum Ausstellen dort? Mehr Platz als in der Fasanenstraße?
Wir haben wunderbare Räumlichkeiten und gewinnen ein Drittel mehr an Fläche, und zwar sowohl im Ausstellungsbereich als auch im Hintergrund an Depotflächen und Räumlichkeiten für die Museumspädagogik, also alles, was heutzutage ein modernes Museum bieten muss. Wir haben die Möglichkeit, die Räume zu temperieren, etwas, was wir am alten Standort nicht haben, und das verschafft uns dann auch die Gelegenheit, Leihgaben zu erbitten von sehr strengen Leihgebern.
Temperieren heißt also auch klimatisieren. Also klimatisieren. Sie können sowohl von der Luftfeuchtigkeit als
ja,
auch
das tun wir jetzt auch schon, aber eben die Temperatur einzuregeln, das ist uns bisher nicht möglich und das werden wir am neuen Standort schaffen.
Das heißt, Sie werden da eine ständige Ausstellung haben und Wechselausstellung?
Richtig, wir haben so viel Platz, dass wir unsere Bestände wunderbar ausbreiten können und dann eine gleich große Fläche, um Sonderausstellungen zu präsentieren. Und das gibt uns dann natürlich auch die Möglichkeit, wirklich große Ausstellungen zu zeigen.
Sagen Sie was zum Umfang der Bestände, Frau Gabler. Sie sagen, wir haben die Möglichkeiten, jetzt das gut zu präsentieren. Wie viele Arbeiten schlummern in den Archiven?
Ja, also ein Museum zeigt ja nie oder kann nie alles zeigen, was es besitzt. Und wir müssen uns in der Fasanenstraße schon sehr auf die Hauptwerke beschränken, also die großen grafischen Zyklen von Käthe Kollwitz, und können weniger das Werden dieser Zyklen ausbreiten, die Vorarbeiten oder Weiterentwicklungen oder zum Beispiel, was ich sehr bedauere, das Thema Selbstbildnis bei Käthe Kollwitz zu vertiefen, fehlte uns bisher der Platz.
Also im wahrsten Sinne des Wortes mehr Spiel, Bespielungsraum, mehr Spielraum.
Ja, ganz wunderbar und ich freue mich sehr, es sind fantastische Räume.
Das Käthe-Kollwitz-Museum in Berlin ab April 2022 an einem neuen Ort in der Hauptstadt, und zwar im Theaterbau des Schlosses Charlottenburg. Heute hat die Direktorin Josephine Gabler diesen Ort vorgestellt. Frau Gabler, Dankeschön.
Vielen Dank.
Fazit und nun hier der Blick in die Feuilletons von und mit Arno Orzesek.
Der wahre deutsche Gruß heißt ein Artikel in der Tageszeitung Die Welt, aber um den Hitlergruß geht's nicht, falls Sie das denken. Matthias Heine erklärt nämlich den Handschlag zum wahren deutschen Gruß und widmet ihm vorauseilend einen Nachruf. Denn in Zeiten des Coronavirus gilt das Händeschütteln als lebensgefährlich, wie Heine zuspitzt, und stirbt deshalb womöglich aus. Neu ist für uns, dass es in der DDR wahre Handschlagexzesse gegeben haben soll, so prägend, dass ihr Nachwirken, noch lange nach dem Mauerfall, viele Wessis verblüffte. Denn im Westen hatte es in den 70ern und 80ern ganz anders ausgesehen. Der feste Händedruck, so Heine, war in der älteren Generation noch Beweis einer Männlichkeit, die man heute modisch als toxisch denunziert. Bei den Jüngeren galt er deshalb bestenfalls als uncool und spießig, schlimmstenfalls stand er unter Nazi-Verdacht. Man begrüßte sich entweder mit einem anglophonen Hi, zu dem man lässig den Arm hob, nicht ahnend, dass genauso lässig Hitler höchstpersönlich den nach ihm benannten Gruß ausgeführt hat, er musste als einziger dabei nicht stramm wirken, oder man deutete, auch unter Männern, eine Umarmung an. Die Hand des Gegenübers zu ergreifen, das galt als so operhaft wie ein Hutträger, der am Stammtisch einen strammen Max und ein Herrengedeck, Bier und Korn, bestellt. Matthias Heine in einem typischen Heine-Artikel in der Welt. Typisch für die Tageszeitung ist der Artikel »Gewissheiten in Frage stellen«, in dem Ines Kappert das Buch »Gender Trouble« von Judith Butler feiert. Es erschien vor 30 Jahren. An ihre ersten Kontakte mit dem berühmten Werk erinnert sich Kappert so: »Mühsam klamüserten wir zusammen, dass diese Judith Butler den Feminismus auf die Füße stellen wollte, indem sie die vielen frauenpolitischen Diskussionen um den weiblichen Körper für nicht so wichtig erklärte. Biologie? So what? Hetero als Norm? Pfff. Nicht die Natur, auch nicht das angeborene Geschlecht bestimme schließlich den Status einer Person, sondern kulturell variable Zuschreibungen. Entscheidend sei das kulturelle Geschlecht, Gender, und das sei nur lose mit dem Biologischen verbunden. Das brach mit fast allem, was unsere Eltern uns bislang beigebracht hatten. Erst nach und nach lernten wir, Gender zu buchstabieren.« Erzählt die Taz-Autorin Ines Kappert, für die Judith Butler wohl die berühmteste lebende Philosoph-Sternchen in der Welt ist. Wir bleiben bei Superlativen. Die Süddeutsche Zeitung stellt James Baldwins Liebesroman Giovannis Zimmer von 1956 vor, der laut Gustav Seibt bald zum wichtigsten schwulen Klassiker der amerikanisch-europäischen Literatur avancierte. Die Handlung, im Detail farbig, seelisch eindringlich ausgearbeitet, ist simpel, erklärt Seibt. David und Giovanni verlieben sich, am Ende aber verlässt und verrät David Giovanni. Uns fällt auf, dass Seibt sich für die literarische Qualität von Giovannis Zimmer nicht wirklich begeistern kann und auf die selbstgestellte Frage, warum man das Buch heute noch lesen sollte, zurückhaltend antwortet. Immerhin hat Baldwin, dessen Lebensthema die Rassenfrage war, bewiesen, dass er in die Haut eines weißen Mittelklasse-Amerikaners schlüpfen und ein nicht allzu klischeehaftes Bild vom Pariser Nachtleben zeichnen konnte. Er war imstande, Identitäten zu wechseln und zugänglich zu machen. Und so sind seine Bücher der leibhaftige Beweis gegen die Rede von der Konkurrenz der Minderheiten um Anerkennung. Wenn Sie harten Stoff gut vertragen, sollten Sie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung »Karneval des Todes« lesen. Ein Artikel, in dem der Schriftsteller Hans-Christoph Buch Haitis blutige Gegenwart beschreibt. Blutiger Karneval ist dort keine gewagte Metapher, sondern Alltagswirklichkeit, weil im Gedränge der Straßenfeste offene Rechnungen beglichen werden. Alkohol, Trommeln und Tanz tragen das Ihrige dazu bei und ein Messer im Rücken fällt im Tohubavohu nicht auf. Schlimmer geht's wohl nicht. Oder doch, grübelt Hans-Christoph Buch in der FAZ. Mehr können wir Ihnen heute leider nicht bieten, denn ganz zu Recht titelt die Neue Zürcher Zeitung: Alles ist eine Frage der Zeit.
Der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röhlke. Guten Abend.